Also wenn wir zuerst noch beten miteinander. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dürfen dir gehören, dass wir deine Kinder dürfen heissen, wenn wir an dich glauben, auf dich vertrauen, Herr, du bist gekommen in die Welt als Mensch, bist gestorben am Kreuz und du hast den Tod besiegt, du bist nach 3 Tagen auferstanden. Wir loben und preisen dich, Herr, du bist Sieger und lebst und ja, dein Wort ist ewig und lebendig und kräftig. Und so kannst du kräftig an unseren Herzen schaffen, Herr, dass wir uns jetzt, wenn wir dein Wort öffnen, dass es zu uns redet, dass es darf in unseren Herzen bewegt werden, dass es darf Wurzeln schlagen und Frucht bringen für dich, Herr. Ewigkeitsfrucht. Danke dir, Herr, dass wir dich dürfen kennen. Danke, dass du dein Wort bewahrt hast, dass wir es dürfen aufschlagen, drin lesen. Und Herr, das hast du alles gemacht, Herr, wir wissen, wie viel das dagegen gearbeitet worden ist, dass dein Wort doch vernichtet wird. Auch die haben es wollen vernichten, aber das schaffen sie nicht, weil du, Herr, bist Herr aller Herren und König aller Könige. Und dir sei Lob, Ehre und Dank in Ewigkeit. Amen. Ja, das Thema ist, was war der Plan von Jesus Christus, um in nur 3 Jahren die Weltevangelisation vorzubereiten? Und das ist natürlich durch seine Jünger. Und jetzt sieht man, Jesus Christus hat, wie viele Jünger hat er gehabt? 12 Jünger hat er gehabt. Und wenn man das anschaut und Jesus Leben anschaut, dann könnte man auch so ein bisschen meinen, okay, 12 Jünger für eine ganze Weltevangelisation ist ein bisschen wenig. Aber er hat halt seinen Jünger gesagt, und das ist eigentlich das, was die Weltevangelisation auch denn ausmacht. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, da ist Matthäus 28, Vers 18 bis 20, lese ich. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn wir das Markus-Evangelium aufschlagen und dort lesen, dort haben wir auch die Worte von Jesus Christus, aber nochmal ein bisschen anders. Weil wir ja wissen, dass die Evangelien wie einfach ein Bild ist, das sich ergänzt. Und sprach zu ihnen, ab Vers 15, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und jetzt, wenn wir Evangelisation anschauen, oder eben der Auftrag von geht hin und lehret alle Völker, dann ist die Frage, wo fängt das an? Wo beginnt das mit den Menschen? Und das ist ganz wichtig für uns zum Verstehen, dass wenn wir der Mensch muss zum Kreuz kommen. Oder? Und da hat der Mensch das Leben, das er lebt, das ist vor dem Kreuz. Und jetzt, wo kommt die Offenbarung oder der Auftrag, wo Jesus Christus weitergibt, wo, in welchem Punkt vom Leben der Menschen tritt der ein? Der tritt nicht ein nachher. Der tritt nicht erst da ein, wo sie zur Erkenntnis vom Kreuz gekommen sind. Es ist nicht so, dass sie sollen lehren, erst nachdem sie das zum Glauben gekommen ist, weil es heisst ja, geht hin und lehret alle Völker. Und dann kommt und tauft sie. Und wenn wir eben dann nochmal im Markus-Evangelium schauen, dann lesen wir ja dort, dass geschrieben steht, dass er sagt, und geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann kommt und, also wer da glaubt, also sie kommen da zum Glauben, sie hören das Evangelium, sie hören, das ist genau, geht hin und lehrt alle Völker, sie sollen in das Evangelium lehren. Oder? Und die Lehre vom Evangelium, von den Völkern, fängt in einer Phase an, bevor sie zur Erkenntnis von dem wunderbaren Geschenk oder von dem wunderbaren Evangelium Gottes kommen. Also die Jünger sind gesandt in die Welt hinein, zu allen Völkern. Und es ist ihnen dort schon gegeben, sie sollen lehren. Sie sollen dort das Evangelium sollen sie lehren. Und wenn ich das eben so ein bisschen gehört habe, auch von dir, heute Morgen, eben, wir haben Zeit mit den Menschen. Wir verbringen Zeit mit den Menschen. Und wir haben genau in dieser Zeit, wo wir mit den Menschen, ist egal wie lange, wir wissen nie, wie lange dass wir Zeit haben mit den Menschen, oder? Aber wir können Personen sein, die eben genau vor dem, dass sie zur Erkenntnis zu der Wahrheit kommen, bevor sie erkennen, was wirklich Jesus Christus am Kreuz zu Golgatha gemacht hat, können wir sie lehren, dass sie verstehen, was hat Jesus Christus gemacht. Aber ich muss auch verstehen, dass zuerst einmal ich selber Jünger bin. Oder? Ich, Jesus Christus, hat Jünger auserwählt. Die 12 Jünger hat er genommen und hat sie angesetzt, hat gesagt, lehret die Völker, geht an, verkündet das Evangelium, das haben sie gemacht. Und daraus raus sind wieder Jünger Jesu geworden. Und so ist das weitergegangen, der Evangelisationsbefehl, der ist befolgt worden bis heute zu der heutigen Zeit, wird er befolgt. Und Menschen gehen an und lehren die Völker, dass auch wieder andere zu Jünger Jesu werden. Also ist Jüngerschaft, evangelistische, ich nenne sie extra evangelistische Jüngerschaft, ist das, wo Jesus Christus nutzt, um die Welt zu erreichen mit dem Evangelium. Und eben das ist, wenn man über Jüngerschaft redet, dann hat man oftmals, und Jüngerschaft ist etwas, was sehr stark mit Begleitung, mit Zeit, mit Aufwand verbunden ist, wo nicht erst da anfängt, sondern eben sie fängt schon viel vorher an. Sie fängt schon da in einem Bereich an, wo man eben vielleicht den Acker pflügen, einen Stein aus dem Weg rausrum, wo man irgendwie den ganzen Boden von diesen ganzen Dornen befreien muss. Und den Boden, der hart ist und karg ist, müssen wir vielleicht umpflügen und vielleicht sogar neue Humus drauf werfen, dass Pflanzen überhaupt aufkommen. Dass der Samen vom Evangelium überhaupt eben dann aufgeht und dass sie glauben. Und so sagt eben auch Paulus, seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi. Das ist im 1. Korinther 11, Vers 1. Und wenn wir das anschauen, jetzt seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi, dann heißt es nicht, dass Paulus sagt, er will viel Nachfolger haben, sondern er sagt, look, ich stelle mich als Vorbild oder ich möchte ein Vorbild sein in der Nachfolge von Jesu Christi, damit du auch Jesus Christus nachfolgst, wie ich Jesus Christus nachfolge. Und darum geht es in dem Vers auch nicht darum, eben dass Paulus einfach süchtig ist oder fließen ist, dass er so viel wie möglich Nachfolger überkommt, sondern es geht darum, dass er wirklich sagt, gleich wie ich Christi. Also ihm geht es darum, dass beide schlussendlich ganz Jesus Christus nachfolgen. Und das ist genau das, wo, wenn wir Jüngerschaft oder eben den Missionsbefehl ganzheitlich verstehen wollen, wenn wir verstehen wollen, was heisst das, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, dann sehen wir, der Anspruch oder der Anlass ist Souveränität Gottes, wo eben im Wesen von der Allmacht Jesu Christi offenbar wird. Also es geht nicht darum, dass es jetzt Paulus ist, wo irgendwie die Macht hätte, sondern es ist immer ganz klar, das sehen wir auch im Leben von Paulus, er weist wie immer wieder hin auf das wunderbare Werk Jesu Christi. Und er weist immer wieder hin und so ist er ein Wegweiser oder? Und zeigt, aber auch mit einem lebendigen Vorbild, wie sollen wir Jesus Christus nachfolgen. Und da sagt er auch eben, das Ganze, was er gelehrt hat, das hat er für schade geachtet, auf dass das Kreuz Christi nicht zu Schanden werde. Also er macht aufmerksam immer auf das Zentrum der Botschaft. Und das ist etwas, wo natürlich auch, wenn wir eben so geht nun hin und macht und verkündet und lehrt, kann es natürlich auch die Möglichkeit dazu kommen, dass wir da vielleicht in eine Schleife hineinkommen, oder? Im Lehren. Dann haben wir das Gefühl, okay, wir müssen, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen, wir müssen die Hoheit haben in allen Sachen. Wir müssen in wissenschaftlichen Sachen oder in politischen Sachen oder sonstigen Sachen müssen wir jetzt das Gespräch gewinnen. Und wir müssen mit ihnen eben einfach da drin wir schlagfertiger sein wie der andere. Aber das ist Paulus, ist es nie darum gegangen, zum schlagfertiger sein. Er hat schon gesagt, dass wir sollen jedem antworten können, aber seine Antwort ist das Zentrum, ist das Kreuz Christi. Also wenn wir über Evolution reden, dann soll mein Ziel sein, in dem Gespräch von Evolution, dass ich zu dem ankomme, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Aber nicht zum sagen, okay, wieso ist jetzt wissenschaftlich gesehen die Evolution nichts. Ich kann schon Argumente nutzen, um dann hier hinzukommen. Aber das Problem ist, wenn ich hier bleibe und bei der Evolution oder Esoterik oder sonstige Sachen, wenn ich hier bleibe, eben dann komme ich in eine Schlaufe rein und bleibe da stehen. Oder? Und das ist das Gefährliche, was einfach für uns immer wieder auch eine Warnung ist, wenn wir anschauen, darum geht hin und lehret alle Völker, dann ist die Frage, was lehre ich sie? Was nehmen sie aus dem Gespräch, das ich da mit ihnen habe? Was nehmen sie raus, aus dem Gespräch raus? Wenn er sagt, lehret sie, dann heisst eben noch eine weiter, was ich euch befohlen habe. Also es geht darum, um die Lehre von Jesu Christi und um die Lehre von der Apostel, wo sie dann noch eine weitergeben. Wo sie als Evangelium weiterträgt und sagt, eben, wie sollen wir nicht reden von dem, was wir gesehen haben? Wie sollen wir nicht reden von dem? Oder? Und da geht es ums Evangelium. Sie verkünden das Evangelium. Sie gehen nicht darauf ein und gehen zuerst einmal alles studieren, was ist jetzt die Lebenssituation, wo sie drin sind, sondern sie knüpfen an mit dem Evangelium. Natürlich ist es gut, wir wissen bei Paulus auch, dass er sieht und wahrnimmt und sagt, okay, ihr dient einem Gott, den ihr nicht kennt und ich will euch den bekannt machen, den Gott. Oder? Und dort können wir sicher Anknüpfungspunkte suchen und finden. Und wichtig ist eben auch, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das ist einfach so, Johannes aus Johannes 10, Vers 27 ist die Frage, eben kennst du den, dem du nachfolgst? Und da ist dann auch wieder das, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wissen wir, wem wir nachfolgen und ist uns bewusst, wer das wirklich ist. Und das verstehen wir, wenn wir eben denn das lesen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann weiss ich auch, in dieser Situation, wo ich eben mit den Leuten in Kontakt komme, in meinem Alltag, mit Menschen rund um mich herum, dann kommt es nicht darauf an, wie stark das ich bin, wie kräftig das ich bin oder wie gut das ich bin, sondern er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und aus dieser Kraft heraus, das heisst ja auch, denn, wenn wir den in der Apostelgeschichte lesen, wenn er ihnen auch sagt, wie sie sollen Zeugen sein, aus welcher Kraft sie Zeugen sind, dann wissen wir, dass es ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und dann sehen wir zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und jetzt wissen wir ganz genau, dass die Jünger, wo er das zu ihnen spricht, die sind nicht bis ans Ende der Erde gekommen. Das sind nicht sie, die das geschafft haben, sondern der Geist Gottes hat gewirkt in seinen 12 Jüngern. Sie haben erzählt, die weiteren Jünger haben auch wieder erzählt. Und so ist es bis ans Ende der Erde gekommen. Und so wissen wir, dass heute jeder Kontinent eigentlich von dieser Erde schon mal etwas gehört hat vom Evangelium, von der Gnade Gottes. Nicht jedes Dorf, aber wir wissen, dass eigentlich Japan, eben, wir haben Korea, wir haben viele Orte, wo das Evangelium schon dort war oder wo sie schon die Chance hatten, um das Evangelium zu hören. Aber wir wissen ganz genau, dass es nicht seine 12 Jünger waren. Und sie können auch heute in dieser Zeit, sie können das Evangelium nicht verkünden, aber sie haben es indirekt gemacht, indem sie es anderen wieder erzählt haben, zum Glauben gekommen sind. Und es ist in die nächste Generation gegangen, es ist wieder in die nächste Generation gegangen und es ist wieder in die nächste Generation gegangen. Und so hat es unsere Generation erreicht. Und so kann ich einfach auch sagen, ich bin so dankbar, dass Menschen in dieser Situation, wo ich war, dass sie mir das Evangelium verkündet haben. Dass sie mir von dieser frohen Botschaft verkündet haben, die eben, wo er uns gegeben hat, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wer an mich glaubt, der hat das Leben. Wer nicht an mich glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das sind die Lehren, wo Jesus Christus an uns hat, wo er sagt, ich bin der Weg durchs Kreuz, durch den Glauben ans Kreuz, durch das, dass der Mensch vertraut auf mein Werk, nicht auf seine Werk, sondern auf das, was ich tue, das ist das, was Rettung bringt und nicht das, was die Menschen selber probieren zu erarbeiten. Und dort unterscheidet sich auch Religion und Glaube. Oder? Und darum müssen wir hier in dieser Situation auch den Leuten bekannt machen und da eben vertraust du ihm, ist die nächste Frage. Eben, kennst du den, dem du nachfolgst, ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, vertraust du ihm? Vertraust du Jesus Christus wirklich, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass das die beste Botschaft ist, was es überhaupt gibt auf der Welt? Und dann kommst du auch zum Gedanken, wie kann ich schweigen, wenn ich das alles gesehen habe, wenn ich das alles gehört habe? Wie kann ich von dem schweigen? Wie kann ich nicht von dem reden? Und eben vertraust du ihm auch in diesen gewissen Gesprächen, wo du weißt, okay, es kommt nicht auf meine Kraft drauf an, sondern es kommt drauf an, auf Jesus Christus. Wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mich wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und zu dem Punkt müssen wir immer wieder kommen, auch eben in der Situation, wenn wir in Gesprächen mit, auch mit religiösen Leuten, wo eben vielleicht das Gefühl haben, sie machen alles richtig, sie haben ja ihre Religion. Und da ist ganz spannend, ich bin auch mal in ein Gespräch mit einem religiösen Mensch, der gesagt hat, ja eben, die Kirche schaut schon für mich. Ich zahle ja meinen Beitrag. Aber er vertraut auf die Kirche, oder? Mal jetzt nochmal eine Kirche an. Er vertraut auf die Kirche, anstatt aufs Kreuz. Oder? Und jetzt ist mein Auftrag, das Kreuz einfach noch viel grösser zu machen. Und ihm zeigen, nein, Kirche, das ist es nicht. Das ist nicht der Weg, sondern es ist nicht der da, dass du zahlst, oder? Dass die Kirche dann schaut, dass du in die Ewigkeit kommst. Und wie komme ich jetzt mit den Leuten hier an, dass ich merke, okay, er muss das ablegen, oder? Er muss das Vertrauen, das muss er ablegen, dass er der Kirche vertraut, sondern dass er dazu kommt, dass er auf Jesus Christus vertraut. Und dort ist das Zwischenmenschliche, oder? Und dort ist das eben, lehret sie. Das ist da ganz wichtig. In einer Phase, wo er noch nicht glaubt, ist es ganz wichtig, dass ich ihm lehre die biblischen Wahrheiten und ihm sage, nein, die Kirche ist es nicht. Sie ist nicht für dich ans Kreuz gegangen. Sie kann nicht stellvertretend für dich deine Sünden vergeben. Das geht nicht. Das Stellvertretende, das ist da, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und darum ist es auch so wichtig, um wirklich in der Bibel gegründet zu sein, um wirklich auch, wenn ich da anfange mit den Leuten zu schwätzen, eben die ganze Schrift ist eingegeben, Nütze zur Lehre. Also ich kann die ganze Schrift kann ich brauchen, von Buchdeckel zu Buchdeckel, um mit Menschen in dieser Phase ins Gespräch hineinkommen, um ihnen den Weg vom Kreuz zu offenbaren, wo Jesus Christus gegangen ist. Und auch ihnen zu offenbaren, Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Er ist ins Fleisch gekommen. Er ist nicht einfach irgendwie etwas gewesen und er ist wahrhaftig ans Kreuz gegangen und ist wahrhaftig auferstanden. Und das kann ich sie lehren, indem dass ich zuerst einmal auch die Lehre verstanden habe und eben auch eben eine Beziehung mit ihm habe. Wenn ich verstanden habe selber, wer Christus für mich ist und was Wort Gottes für mich ist, kann ich das auch anderen weitergeben. Wenn ich eine Lehre verstanden habe, dann kann ich sie weitertragen. Wenn ich eine Lehre nicht verstanden habe, dann kann ich sie auch nicht weitergeben. Darum ist es so wichtig, dass ich mich vertiefe im Wort Gottes und dass ich nicht nach meinen Bedingungen den Auftrag ausführe, sondern nach seinen Bedingungen. Und das ist auch wieder aus seiner Lehre raus. Nicht aus meinen Gefühlen raus, nicht aus meinen Gedanken raus, nicht aus meinen weisen Worten raus. Eben, du hast auch schön erzählt von dem Seelsorgebuch. Wie kann ich wirklich Seelsorge geben? Und eben, wir kommen zum Schluss durch das Wort Gottes. Es ist wirklich das, was den Menschen hilft. Und Jesus Christus ist der, wo die Bedürfnisse der Menschen wahrhaftig stillt. Es ist nichts anderes. Es kann nichts anderes Bedürfnis vom Menschen stillen als Jesus Christus. Und zu dieser Erkenntnis müssen die Menschen kommen. Und darum ist es wichtig, eben, es fängt schon viel früher an, als dass wir denken, wo wir den Menschen lehren müssen. Wo sie die Lehrhaftigkeit von uns oder das, was wir dafür verstanden haben in der Bibel, das dürfen wir als Lehrer bereits jetzt schon weitergeben. Sie werden in der Schule werden sie gelehrt über den Darwinismus, sie werden über alles Mögliche werden sie ausgebildet. Aber die Lehre von der Bibel kommen sie nirgends über. Und dann sind wir Menschen, oder ich möchte jetzt hier noch etwas anderes aufzeichnen, oder wir sind da, wir kommen als Gemeinde, kommen wir da, zusammen, oder? Am Sonntag sind wir da zusammen oder vielleicht in der Bibelstunde oder in der Gebetsstunde kommen wir da zusammen. Und die Welt, die ist irgendwo da außerhalb, oder? Vielleicht kommt mal jemand rein, wenn wir ihn eingeladen haben, oder? Und jetzt haben wir, da ist die Situation vielleicht am Sonntag, oder? Jetzt gehen wir aber in die Situation, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir unter der Woche. Jetzt haben wir gemeint, wo ist gemeint unter der Woche? Da, überall verteilt, unter der Welt. Und so sind wir, also das ist die Welt, und so sind wir da an verschiedenen Orten. Und jetzt hat der Arif hat vielleicht die Leute in seinem Umfeld, oder? Ich habe vielleicht die Leute im Umfeld. Und so ist es bei jedem Verschiedenen, hat er ein Umfeld, wo er vielleicht gewisse Leute erreicht, die nur er erreichen kann. Und darum ist es also wichtig für uns zu verstehen, gemeint ist wichtig, oder, dass wir in der Lehre, in dieser Lehre, die wir weitergeben dürfen, wo wir an die Menschen verkünden dürfen, ist so wichtig, dass wir gestärkt rausgehen mit einer guten Lehre vom Evangelium, dass die Menschen, die hier rund um mich herum leben, damit sie die Botschaft vom Evangelium hören. Und da fängt Begleitung oder da fängt eigentlich Jüngerschaft schon an. Ich habe da Kontakt mit Menschen, ich kann ihnen begleitend zur Seite stehen und mein Ziel ist es, dass die Menschen da rundherum auch Jünger Jesu werden. Und das ist das Prinzip eigentlich, wenn wir den Timotheusbrief aufschlagen, ist das Prinzip vom Timotheusbrief, 2. Timotheus 2, Vers 2. Und das heißt, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu. Eben stark sie, oder? Durch die Gnade Jesu Christi. Das ist die Stärke, die ich in der Gemeinschaft auch immer wieder erfahren darf. Die Stärkung vom Sonntag, wo wir ins Gebet gehen, wo wir unter das Wort Gottes kommen. Und dann sagt er, und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also es geht darum, Gott an, was du von mir gehört hast, durch viel Zeugen, das befiehlt treue Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also es geht so wie, dass Paulus sagt, eben, wir sollen auch dann wieder die anderen lehren. Und da schließt er die Welt nicht aus. Das ist nicht, dass es einfach nur den Bereich betrifft, wo eben die Menschen schon gläubig sind. Sondern Paulus hat den Missionsbefehl verstanden und hat verstanden, was du von mir gehört hast, erzähl es anderen Leuten, die du in deinem Umfeld als treu ersehst, wo wirklich sagen, wo du merkst, mal, die haben das Interesse am Evangelium, dann investiere. Aber das braucht auch in dieser Phase drin, braucht das auch, ich muss die Person kennenlernen. Ich muss mit dieser Person mich beschäftigen, ich muss auch ein bisschen wissen, okay, eben, was hat er vielleicht, wie hast du es am Anfang genannt, oder? Was hat er für Steine in seinem Feld drin, die noch weggepflügt werden müssen? Was hat er für Hindernisse, die da vorne dran sind, und er sagt, nein, deswegen glaube ich nicht an Jesus Christus. Und das braucht Zeit, das braucht Gespräche, das braucht Aufmerksamkeit und das braucht auch ganz viele Fragen. Ganz viel zulassen. Wir haben immer ein bisschen so einen Drang, also das geht mir auch sehr stark so, dass ich ja, weil ich weiss, ich habe so eine gute Botschaft, will ich die Botschaft da schon so deutlich und so klar und so gut wie möglich gerade auf einmal vermitteln. Aber was mir dann fehlt, oftmals, ist, dass ich zuerst mal gut zulasse. Dass ich einfach mal sage, okay, ich frage ihn jetzt mal, ja, an was glaubt er überhaupt? Was sind so seine Sachen, wo er sich festklammert? Was ist so sein Zusammenbasteln? Meistens haben die Leute so ein bisschen den Glauben, wo sie sagen, ja, irgendwie komme ich dann schon ans Ziel. Und dann fragen, wie hast du dir da vorgestellt, dass du mit deinem Glauben ans Ziel kommst? Auf was gründest ist das? Was ist dein Grund, wo du deinen Grundstein leist, mal da, auf das kann ich vertrauen? Und dann höre ich, was er sagt, dann merke ich, aha, wo habe ich Anknüpfungspunkte, weil ich eben die Lehre von der Bibel kenne, weil ich die in der Versammlung mitbekommen habe, weiss ich, aha, das widerspricht dem Wort Gottes. Ich will dort und dort anknüpfen. Oder? Sagt dann, ja, das ist kein Gott. Jetzt weiss ich ganz genau, dass der Römerbrief sagt, an der Schöpfung sollte eigentlich jeder Mensch, also erkennt der Mensch, dass er ein Schöpfer ist. Also weiss ich, der Mensch klammert Gott aus in seinem Leben, weil er irgendwo will er es nicht haben, dass es Gott gibt. Wieso will er nicht, dass es Gott gibt? Oftmals ist es die Situation, eben, dass er nicht offenbar überkommt, dass er ein sündiger Mensch ist. Niemand wird offenbar überkommen, du bist eigentlich gar nicht so ein guter Mensch, wie du gedacht hast. Und das ist eben das, was sie dann wieder verstehen müssen. Das ist nicht etwas, wo Gott einfach nur mit dem Finger drauf zeigt, sondern Gott ist ein Gott, der es gut meint mit uns, wie ein guter Arzt. Oder? Wenn ein Mensch eine Krankheit hat zum Tod, und der gute Arzt verschwiegt es ihm und sagt, ja, ich habe es gewusst, aber ich habe ja nichts gesagt. Ich hätte ja können helfen, aber ich habe ja nichts gesagt. Ist er ein guter Arzt? Wird jeder sagen, wo du im Gespräch bist mit dem, nein, das ist kein guter Arzt. Und darum sagt Gott, oder ich bin ein guter Arzt, er zeigt einem Mensch seine Sünde auf in dieser Zeit, oder er möchte sie ihm aufzeigen, dass der Mensch die Möglichkeit hat, das wahre Gegenmittel, eben dort, wo er wirklich heilig findet, dass er das kann überkommen. Und jetzt welcher Mensch, der todkrank ist, sagt, nein, ich will das Heilmittel nicht haben. Wie würde man den nennen? Er ist dumm. Er ist ein Tor. Er ist ein Narr. So würde man ihn nennen. Und darum ist der Mensch, der auch eben das konsequent ablehnt, das Kreuz Christi, er ist ein Narr. Und dort weiss ich dann auch, okay, ich habe ihn dürfen anbringen an den Punkt vom Kreuz. Und ich habe ihn dürfen anbringen an den Moment, wo er sich entscheiden kann für Christus oder gegen Christus. Und wenn ich merke, okay, er entscheidet sich ganz klar gegen Christus, dann weiss ich, da ist kein Treue. Dann weiss ich, vielleicht braucht er noch Zeit, vielleicht braucht er Gebet, aber ich will mich aufmachen zum nächsten Mensch. Jetzt habe ich eine Botschaft gebracht. Ich werde niemals verwerfen, das würde Gott auch nie machen, sondern seine Liebe ruft auch den immer wieder. Aber ich kann ihn ganz klar vor die Entscheidung stellen, das Kreuz Christi ist das Heilmittel. Nimmst du es an oder nimmst du es nicht an? Wenn er es konsequent ablehnt, dann ist er nicht ein Treuer, der sich lohnt, die Lehre Christi konsequent auch mit dem Weg zu gehen und mit ihm weiterzugehen, sondern einfach auch zu sagen, ich habe dich gern. Ich möchte nicht, dass du jemals verloren gehst und jederzeit können wir weiter über das reden. Aber ich merke, du bist nicht offen für das Thema. Und dann wieder neue Menschen suchen. Neue Menschen, die wir begleiten in unserem Alltag. Neue Menschen, einfach auf sie zugehen. Und eben das ist etwas, eben der Ruf von Christus muss uns einfach auch bewusst machen, es ist mir nicht die Wahl gestellt, ob ich jetzt ein Zeugnis will sein oder nicht. Wir sind Zeugen in unserem Umfeld. Nur die Frage ist, was für ein Zeuge bin ich in meinem Umfeld? Was für ein Zeugnis nimmt mein Nachbar wahr von mir? Und was hat er einfach auch, wenn ich nicht rede, für ein Bild von mir? Wie nimmt er meinen Wandel in Christus, wie nimmt er den wahr? Das ist auch eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, weil wir sind Nachfolger Christi, werden wir auch als Nachfolger Christi erkannt, wenn wir nicht reden. Bin ich hilfsbereit, bin ich freundlich, kommen die Früchte vom Geist, die Liebe, die Christus ausgossen hat in unser Herz, kommt die zum Vorschein. Und eben eine Liebe, die zum Vorschein kommt, eben, die liebt seinen Nächsten und möchte, dass er die Botschaft erfährt. Und jetzt, wie komme ich an meinen Nächsten an, dass er die wunderbare Botschaft hört? Und jetzt können wir uns fragen und uns Gedanken machen, okay, was habe ich für Menschen in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen? Was habe ich für Menschen, die offen sind für das Evangelium, die ich begleiten darf? Und wie begleite ich sie jetzt? Da brauchen wir viel Weisheit. Und auf welche Kraft und auf welche Weisheit vertraue ich jetzt? Auf meine? Dann bin ich auch ein Narr. Weil ich weiß ganz genau, ich selber aus mir heraus habe nicht eine Botschaft von der Rettung, sondern die Botschaft von der Rettung, sie kommt da raus. Und Jesus Christus hat uns die Kraft vom Heiligen Geist gegeben, dass wir ihn im Wirken können aus dem Geist raus. Und das Wort ist auch geistlich und so wissen wir haben ein lebendiges Wort, was sogar Felsen zerschmeißt. Also egal, auch eben wenn ich jetzt weiss, nein, der ist jetzt verhärtet oder der ist noch hart, ich kann auch dort sagen, ich hake noch mal an. Weil ich aus dieser Liebe, die Christus mir gegeben hat, ich lerne ihm jetzt eine Zeit, lerne in sein Leben, in seinen Lauf laufen, aber ich vergesse nicht in meinem Gebet und ich vergesse nicht, dass ich vielleicht eins oder zwei Jahre noch mal frage. Sag, du hast mal gehört von mir, von Jesus Christus. Wie stehst du jetzt dazu? Und das ist die Liebe von Gott, wo eben seine Kinder, er will nicht, dass seine Kinder verloren gehen. Und das ist, wenn man selber Kinder hat, dann muss ich mir vorstellen, wenn mein Sohn irgendwie auf eine schiefe Bahn kommt, würde ich sagen, ja, jetzt gehst du einfach, tschüss. Irgendwo möchte ich ihm nachgehen, irgendwo möchte ich einen Anknüpfungspunkt finden, um ihn wieder darauf aufmerksam zu machen, um ihn immer wieder und immer wieder nicht nachzulassen, sondern die Liebe, die hinläuft und denkt, nein, du musst gerettet werden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das der Mensch hat. Und das soll uns auch vor Augen sein, wenn wir wissen, die Hölle ist real. Sie ist nicht ein Ort, wo irgendwie Fantasie ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir eben dort einfach auch das vor Augen haben. Dass Hölle ist Qual, Hölle ist ewige Finsternis und es ist Pein, Schmerz. Und eben, wir wissen, dass der reiche Mann gesagt hat, dass doch der Lazarus Finger ins Wasser taucht, damit ein Tropfen auf seine Zunge kommt, um seine Zunge zu kühlen. Also es ist kein schöner Ort. Es ist nicht ein Ort, wo wir den Menschen wünschen, auch nicht den Menschen, die schlecht sind zu uns. Wieso sind sie schlecht zu uns? Meistens eben, weil sie das Problem haben mit Jesus Christus. Und so sehen wir, Christsein bedeutet nicht Wahl haben, ob ich Jünger sein will oder nicht. Wenn ich Christ bin, dann bin ich ein Jünger Jesu Christi. Und dann bin ich auch dazu da, um eben genau das Zeugnis von Jesus Christus weiterzugeben. Aber ich muss mir auch bewusst sein, und das ist ganz wichtig, dass nicht jeder, der Jesus nachfolgt, auch wirklich ein Jünger Jesu ist. Wir wissen ganz genau, dass Jesus Christus hat viele Nachfolger gehabt in seiner Zeit, aber es sind nicht alle wahren Jünger gewesen. Es sind nicht alle, die dort Jesus Christus in dieser Zeit nachgefolgt sind, sind wirklich konsequent bis ans Ende mit ihm gegangen. Und er sagt auch in Matthäus 7, wenn wir Matthäus 7 aufschlägen, und da sehen wir auch viele so Nachfolger, die keine wirklichen Nachfolger sind. Wir lesen von Vers 22. Und es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Und das ist etwas, was mich auch sehr beschäftigt hat, auch in dieser Phase drin. Etwas, was mich auch in der einfach den Blick geschärft hat, wo ich musste sagen, okay, wir haben viele Menschen, wenn wir mit denen vielleicht ins Gespräch sagen, wo sie sagen, ja, ich bin auch gläubig. Vorhin habe ich gesagt, wow, so schön, so super. Dann sind wir ja Geschwisterte. Ich weiß es aber nicht. Ich musste lernen, nein, ich weiß es nicht. Sie können nur so schnell sagen, ich bin gläubig. Ah, war gläubig? Bist du von neuem geboren? Das ist meine Frage, die ich heute stelle. Ja, ich glaube auch. Aha, sind Sie von neuem geboren? Haben Sie das ewige Leben auf sich? Ja, das kann man nicht wissen. Dann weiss sie gerade genau. Die hat noch nicht verstanden, was da ist. Ich habe in Zürich erlebt, ist eine Frau zu mir gekommen, hat sie gesagt, ja, und sie glaube ich auch. Dann habe ich gesagt, ja, dann wissen sie, wo sie die Ewigkeit verbringen in dem Fall. Nein, da wissen sie niemand. Dann habe ich gewusst, aha, sie sagt, sie sei gläubig, oder? Sie hat ein kirchliches Verständnis für Glauben. Sie hat vielleicht, eben wie die, die da sagen, haben wir nicht in deinem Namen, habe ich doch nicht in deinem Namen das und jenes tun. Aber sie ist noch nie in eine Beziehung zu Jesus Christus hineingekommen. Sie hat noch nie ein wahrhaftes Beziehungsgespräch gehabt. Sie hat keine wahrhaftige Beziehung zu Jesus Christus, sondern sie hat einen kirchlichen Glauben. Und das ist eine Warnung für mich selber, auch immer wieder zu sagen, okay, es ist ganz wichtig, zum hinzugehen und wirklich gute Fragen zu stellen. Es ist wirklich wichtig, zum auch eben nicht einfach sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ja, er will mit Gott nichts zu tun haben. Habe ich früher auch oftmals reagiert, ja gut, dann will er nichts zu tun haben. Heute ist meine Frage, und ich kann, darf ich fragen, wieso? Das würde mich wirklich wundern. Oder geht Ihnen das zu nahe? Und dann habe ich letztes Jahr in St. Gallen ein Gespräch mit einem jungen Mann. Er hat auch gesagt, oh ja, er glaube zwar an Gott, aber eben mit dem Christentum wird er nichts zu tun haben. Dann habe ich gedacht, ja gut, was fragst du jetzt? Was ist jetzt eine so gute Frage, die du kannst stellen? Dann habe ich gefragt, ja eben, was denn passiert ist, dass er sagt, nein, mit dem Christentum wird er nichts zu tun haben. Und dann hat er mir erzählt, ja, eben, wie er da einen Religionslehrer hatte, und der hat ihm da erzählt, das darfst du nicht und jenes darfst du nicht. Und dann hat er dann so ein bisschen gesagt, ja, eben, ich sage ja kein Glüstler, aber er verstände nicht, wieso dass der Mensch keinen Sex soll haben vor der Ehe. Dann habe ich ihm angefangen zu erzählen, eben so, ja, dass Gott nicht ein Gott ist, der sagt, du darfst da und jenes und selbst nicht, sondern er ist eher einer, der sagt, du mach das nicht, dass du dir nicht schadest. Er wird bewahrend, sagt er dir, hey, schau, ich habe dir das gesagt, damit du bewahrt wirst. Und dann habe ich ihm gesagt, schau, ich habe ganz viele Freunde in meinem Umfeld, die sind nicht gläubig und die haben schon, weiss nicht wie viele Partner hinter sich, und die sind überhaupt nicht mehr im Stand, um eine Beziehung zu führen, weil sie betrogen sind, weil sie belogen sind, weil sie einfach in ihrem Herzen so gekränkt sind von diesen ganzen Beziehungen, dass sie Menschen nicht mehr an sich heranlassen können. Und vor dem will Gott bewahren, indem er sagt, im geschützten Rahmen soll das stattfinden. Auch für deine Familie nachher. Und das ist eben genau das, was sie verstehen müssen. Sie müssen verstehen, dass ein liebender Vater dahinter steht, der gute Gebote hat. Und da hat er dann verstanden. Da hat er gecheckt, aha, das ist eine ganz andere Sicht. Ich habe ihm dann auch gesagt, schau, ich sage meinen Kindern, spring nicht auf die Straße, ohne zu schauen. Es kommen die Autos und die überfahren die dann. Wieso sage ich das? Habe ich ihn gefragt. Er hat gesagt, ja, weil du dein Kind gern hast und es nicht verlieren willst. Sage ich, genau darum sagt Gott, wieso dass wir Jesus Christus brauchen. Und so dürfen wir anknüpfen in meinem Gespräch und dürfen auch sehen, okay, so können wir hinzukommen, einfach auf eine gute Art und Weise, wo man vielleicht zuerst einmal einfach zulässt und den ganzen Dings, den ganzen Vorbehalt einfach mal so wie eine Analyse machen. Okay, was hat da alles für Einwände? Und es ist spannend, wie sie das gerne erzählen. Wenn du sie fragst, ja, erzähl mir doch da mal, sie erzählen es da gerne. Meistens haben sie überhaupt kein Problem, um ihren ganze Frust über Kirchen und was alles falsch gelaufen ist, das erzählen sie lieber gern. Und wenn du dann zulässt, dann merkst du schnell, okay, wo ist denn wirklich das Problem? Was ist wirklich in ihrem Leben passiert, dass sie da verblendet haben? Und das ist genau das, was der Find will. Er will das Kreuz Christi, will er da mit all dem Zeug, was da passiert ist oder was sie erlebt haben, will er vernebeln. Dass sie die Schönheit vom Evangelium nicht sehen. Das wunderbare Werk, das Jesus Christus gemacht hat, dass sie da verblendet überkommen. Und das will er eben auch bei uns machen. Er will auch bei uns das zu einer Selbstverständlichkeit werden lassen, dass Kreuz Christi einfach eben seine Gnade bis Selbstverständliches wird in unserem Leben. Dass es nicht mehr das kostbare Evangelium ist. Dass es nicht ein Schatz ist, wo wertvoller ist wie jedes mögliche Geld, das auf dieser Welt ist. Er will uns da klein machen, dass wir nicht gross reden von dem. Und davon müssen wir uns auch hüten. Davon müssen wir uns auch immer wieder bewusst sein. Was hat Christus uns vergeben? Und da finde ich, der Vers, der hat mich auch sehr beeindruckt. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Da habe ich immer so gedacht, ja, wie muss ich diesen Vers verstehen? Ja, jetzt, wenn einem viel vergeben ist, ja, dann liebt er viel, oder? Jetzt ist dem einen ist so viel vergeben, dem anderen ist so viel vergeben. Dann habe ich einfach mal zur Erkenntnis gekommen, wenn ich da mein ganzes Leben retourspule, wo ich noch vor dem Kreuz war, aber auch wenn ich das ganze Leben fürs schaue, wo ich schon unter der Gnade lebe, wenn ich die Sünde würde kumuliert auf einen Haufen tun, dann weiss ich, mir ist absolut viel vergeben. Jeden Tag. Ich lebe jetzt selber 37 Jahre und drauf, oder? 37 Jahre retour, jeden Tag alle Sünde. Eine Cumulus-Karte. Ich kenne die Cumulus-Karte von Migros. Wenn das Geld wäre, ich wäre Millionär, wenn ich kumulierten Lohn überkäme für das. Aber nein, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Also ich habe den Tod absolut verdient. Und darum ist der Tod Jesu Christi so wichtig für mich. Und die Gnade so wunderbar. Und ich weiß, es ist mir so viel vergeben. Und das bringt mich auch wieder dazu, zu sagen, Herr, wie wunderbar bist du für mich am Kreuz gestorben. Wie wunderbar bist du meine Gerechtigkeit geworden. Wie wunderbar kann ich einfach sagen, wenn ich vor Gott darf stehen irgendwann, Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit, ich habe es nicht geschafft. Aber er hat es gemacht für mich. Und da wird ich euch wirklich ermutigen, dass euch das Kreuz Christi nicht zu klein wird. In dieser ganzen Zeit, auch da, wenn wir von Jesus Christus reden, redet wirklich von dieser wunderbaren, von dem wunderbaren Evangelium. Und da wird ich einfach noch ein Zeugnis ganz kurz, eben wenn wir Freunde haben in unserem Umfeld oder wenn wir St. Gallen-Fans anschauen, die haben eine Liebe für ihren Verein und die schwärmen für ihren Verein. Die legen T-Shirt an für ihren Verein. Die machen alles Mögliche, weil sie so hinter ihrem Verein stehen. Aber jetzt sind wir Jesu Jünger. Wie stehen wir in Bezug auf zu der Botschaft von Jesus Christus? Und dann sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn ich weiß, es ist eine Gotteskraft, die das selig macht, alle, die daran glauben. Und da wissen wir, wieso dass er sich nicht schämt. Denn es ist eine Kraft Gottes. Und da merken wir wieder, es ist Kraft Gottes. Und wir merken, denn es hat eine Wirkung. Und die Wirkung, die ist so wunderbar. Wenn Menschen nachher da hinten sind, wo sie vorher Gott verspottet haben, wo sie vorher Gott abgelehnt haben, kommen sie nach dem Kreuz zu einem Lob, zu einem Dank. Und ihnen sind viele Sünden vergeben. Wir wollen noch beten zum Schluss. Jesus Christus, wir danken dir vielmals für dein Evangelium. Wir danken dir vielmals, Herr, dass du, Herr, einfach deine Jünger, Herr, gelehrt hast, dass sie wieder andere gelehrt haben und dass die Lehre von deinem Evangelium bis zu uns gekommen ist. Ja, Herr, dein Wort ist kräftig. Wir sehen einfach auch, wie es an uns gewirkt hat und wie es unsere Herzen verändert hat. Und so bitten wir dich, dass es weiter und weiter unsere Herzen verändert. Dass einfach, Herr, wir dürfen sehen, wie wunderbar, dass du alles gemacht hast, was du gemacht hast. Dein Erlösungswerk am Kreuz zu Golgatha, dein kostbare und teure Blut, das du vergossen hast für uns, dass wir es wirklich als kostbar anschauen. Und dass wir auch so davon reden, als ja, Botschafter an deiner Stadt, an Christi Stadt, nicht als Botschafter, wo sich vor dieser Botschaft versteckt oder schämt, sondern wo wir freudig dürfen von dem Evangelium reden, freudig von dieser frohen Botschaft dürfen reden und andere Menschen dürfen erreichen. Hilf du uns da dabei, ohne dich können wir nichts und wir sind angewiesen auf dein Wirken in unserem Leben, aber auch in den Leben von den Menschen, die rund um uns herumleben, dass du sie ziehst und dass sie doch gerettet werden. Ach Herr, erbarm du dich ihrer. Ach Herr, erbarm du dich über die Schweiz, dass doch noch mehr Menschen dich dürfen kennenlernen, aber auch weltweit, Herr. Und schick du Arbeiter in deine Ernte. Herr Jesus Christus, schenk du Gnade, dass doch du auch Arbeiter in deine Ernte sendest. Lob und Dank ist dir, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.